Sprichst du?
Soll ich das nehmen? So, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen und begrüße euch hier im Saal und jetzt auch diejenigen, die zu Hause an den Bildschirmen und den mobilen Endgeräten sitzen, zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, wir hatten gerade eine kleine Panne. Ich hatte nämlich kein Mikrofon. Aber warum soll das Jahr 2022 nicht auch mal mit so einer Panne starten? Es ist der erste Gottesdienst im Jahr 2022. Das alte Jahr ist vergangen, das neue Jahr ist jetzt da. Das Wetter ist nicht so berauschend. Wir sind gespannt, wie sich das Jahr 2022 entwickelt, nachdem wir jetzt ja so gefühlt 2 Corona-Jahre hinter uns hatten. Keiner weiß es, wie es sein wird. Keiner weiß, in welche Richtung es geht. Wir können gespannt sein. Ich möchte euch begrüßen mit der Jahreslosung. Und ihr kennt sie alle, die Losungshefte. Diesmal buntere Ausgabe. Ne, man geht auch da mit der Zeit. Und die Jahreslosung ist aus Johannes 6, Vers 37. Und Jesus Christus spricht, er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Sicherlich auch ein Vers, der in dieser Corona-Zeit, wo viele Fragen aufkommen, sicherlich auch von Bedeutung sein kann. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir im Jahr 2022 jetzt angekommen sind. Ich danke dir dafür, dass du uns bis hierher gebracht hast. Durch alle persönlichen Krisen, durch Corona-Krisen, durch vielleicht auch wirtschaftliche Krisen. Ich danke dir, dass wir wissen können, dass du bei uns bist und dass du uns nicht verlässt. Und ich danke dir, dass du sagst, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sondern für den habe ich immer ein offenes Haus, eine offene Tür. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wir hören auf ein erstes Lied. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und auch das passt eben sehr gut zu dieser Jahreslosung.
Zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin, und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin.
Jesus, zu dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch was mich noch von dir trennt. Und so leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin. Denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin.
Jesus, mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin.
So, jetzt bin ich auch verkabelt und verdrahtet. Jahreslosung. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, wo die Losungen herkommen. Wir haben hier ein Bild von Ludwig Graf von Zinzendorf. Auf Ludwig Graf von Zinzendorf gehen die Losungen zurück. Und zwar hat er seiner Brüdergemeinde in der täglichen Singstunde, so hieß das damals, was die abends gemacht haben, am 3. Mai 1728, also schon relativ lange her, die erste Losung mit auf den Weg gegeben. Und die lautete: Liebe hat ihn hergetrieben, Liebe riss ihn von dem Thron und ich sollte ihn nicht lieben. Und daraufhin war es so, dass in Herrnhut, das ist so eine kleine Gemeinde im östlichen Bereich, dass da immer ein Bruder jeden Tag von Tür zu Tür ging und den Bewohnern die Losung zugesprochen hat. Jeden Morgen eine andere. Und es war nicht nur, dass er die Losung zugesprochen hat, sondern es war auch so ein bisschen was Seelsorgerliches. Er hat sich mit den Leuten unterhalten und hat die Anliegen derer mitgenommen. Und die wurden abends in der Singstunde besprochen. Graf von Zinzendorf war ursprünglich studierter Jurist, war aber eben auch in der Theologie unterwegs und sehr interessiert an Theologie, hatte Kontakt zum Pietismus. Und er gründete auf seinem Gut oder um sein Gut herum in Herrnhut, gründete er im Grunde eine, ja, so eine Kommunität, eine Brüderunität. Er baute Schulen, er baute Waisenhäuser und er nahm Flüchtlinge auf, vorwiegend aus dem mährischen Bereich. Und so entwickelte sich Herrnhut zu einem pietistischen Zentrum. Und 1727 wurde die Herrnhuter Brüdergemeinde gegründet, die ja bekanntlich diese Losung jedes Jahr wieder neu rausgibt. Und interessant ist, dass neben dem sonntäglichen Gottesdienst tägliche Veranstaltungen durchgeführt worden sind. Morgendliche Andachten, Versammlungen, Singstunden und auch das sogenannte Liebesmahl, also das Abendmahl, waren sehr bedeutsam. Aber die Singstunde war Graf von Zinzendorf die liebste. Er vertrat nämlich die Auffassung, dass das Evangelium nur durch das wiederholte Singen behalten werden konnte. Singen ist jetzt gerade ein bisschen schwierig hier für uns, aber wir hören ja die Musik und innerlich, denke ich, können wir auch mitsingen. Beten fand er nicht so wichtig, also singen war wichtiger. Naja, und eben für diese Singstunden erfand er eben die Losung. Und die Losungen sind heutzutage in mehr als 61 Sprachen übersetzt worden. So viel dazu, wo das herkommt. Ich fand das mal ganz interessant. Der Jahreslosungstext steht in Johannes 6, Vers 37 und Lasse Eggers wird gleich über diese Passage predigen, aber eben nicht nur über diesen Ausschnitt, sondern über den gesamten Perikopentext. Ich werde ihn jetzt lesen und da ein bisschen länger ist, dürft ihr gerne sitzen bleiben. Ich lese Johannes 6, 22 bis 40 nach Luther-Übersetzung. Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Sees stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, unter der Danksagung des Herrn. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden, am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen. Wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allzeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Jesus, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir dafür, dass du zu den Menschen gekommen bist, dass du dich ihnen offenbart hast, dass du das tust im Abendmahl, was wir feiern können, im Liebesmahl, wie Zinzendorf dazu gesagt hat. Und ich danke dir, Herr, dass du so groß bist, dass du uns nicht abweist, sondern dass wir immer zu dir kommen können. Amen. Das nächste Lied: Welch ein Freund ist unser Jesus.
Ich wünsche euch ein gesegnetes und frohes neues Jahr 2022. Ich freue mich richtig, euch alle hier zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Und ich frage mich, welche Überschrift hat dein Jahr 2022? Ist es das Jahr, in dem du endlich mal wieder die Bibel von vorn bis hinten durchliest? Oder wo die berufliche Beförderung endlich ansteht? Oder das Jahr, wo das Sixpack endlich mal antrainiert wird? Oder das Jahr, wo ich beim Zocken endlich mal die Goldliga erreiche? Oder ist es für dich einfach ein weiteres Jahr Überleben in einer schwierigen Lebensphase? Das ist alles okay, alle diese Überschriften. All das existiert so nebeneinander und jedes Jahr von uns allen sieht anders aus. Die Überschrift, die die Jahreslosung diesem Jahr verleiht, haben wir schon einige Male gehört. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, spricht Jesus Christus. Eine spannende Überschrift. Und ich frage mich, wie ist das denn eigentlich gemeint? Also auf welcher Ebene spricht Jesus hier davon, dass er niemanden abweisen wird und dass man zu ihm kommt? Spricht er hier vom Gebet? Also dass wenn wir beten und um etwas bitten, dann wird er das auf jeden Fall beantworten? Das glaube ich nicht. Spricht er darum, dass es örtlich gemeint ist, also dass wir zu ihm wirklich hingehen können, wo er gerade ist und wenn wir dann da sind, schickt er uns nicht wieder weg? Auch das ist, glaube ich, nicht gemeint, denn das erlebe ich im Leben so nicht. Und wir prüfen ja immer damit, wie wir Jesus auch erleben und wie wir diese Glaubensaussagen erleben. Und ich möchte mit euch einmal in diesen Bibeltext reingehen, der ist nämlich echt toll, und mit euch ergründen, um welche Ebene geht es hier eigentlich? Worum geht es, wenn Jesus sagt, ich weise euch nicht ab, wenn ihr zu mir kommt? Und der Text ist wirklich spannend, deswegen gucken wir da jetzt noch einmal gemeinsam rein. Und könnt ihr den nochmal anwerfen vielleicht? Ich habe hier Luther 2017, wir haben Luther 84, das heißt, wir können mal abgleichen, was sich verändert hat seitdem. Und ich lese nochmal vor, zuerst die Verse 22 bis 27. Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Meeres stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren alleine weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe zu der Stätte, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr die Danksagung gesprochen hatte. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Meeres, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um die Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Wir steigen in diesem Text ein und wir merken erstmal, die Menschen wundern sich. Sie haben nur die Jünger in das eine Boot steigen sehen, aber nicht Jesus. Aber auf einmal sind die Jünger und Jesus am anderen Ufer. Wie kann das sein? Und um diese Frage zu beantworten, ist es ganz spannend zu wissen, was vorher passiert ist. Denn vorher ist eines der Brotmehrungswunder passiert. Jesus dankte für das Brot und Tausende wurden satt. Was ein Wunder. Mann, oh Mann. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Das muss richtig krass gewesen sein. Und in der Bibel wird dann erzählt, die Jünger fahren ans andere Ufer und Jesus begegnet ihnen auf dem Wasser laufend. Ein weiteres Wunder. Und auch unglaublich und gut. Und wenn die Menschen jetzt sehen, aha, Jesus ist mit seinen Jüngern da, aber nur die Jünger sind ins Boot gestiegen, es könnte sein, dass noch ein Wunder passiert ist. Ja, das wird sein. Und sie fragen Jesus danach, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Kann es sein, dass da was Wundersames da war? Aber Jesus durchschaut sie. Denn die Menschen, die denken, wenn sie Wunder hören, gerade an Brot. Was in den Bauch bekommen gegen den Hunger. Und das war damals richtig viel wert. Und ist es eigentlich auch heute noch? Nur gerade in der Weihnachtszeit, wann hattest du das letzte Mal einen wirklich leeren Magen? Als Studenten, da wussten wir das noch so richtig. Und es gab manchmal so eine Mail nach großen Konferenzen oder Sitzungen an unserem Campus der Theologischen Hochschule. Die lautete ungefähr so: Essensreste in Raum so und so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die Pilgerströme brachen los zu besagten Raum, mit Tupperdosen bewaffnet, und es wurde sich auf das freie Essen gestürzt. Denn es bedeutete, man musste nicht extra ins Dorf fahren, um einzukaufen, man musste selbst nicht kochen, man musste kein Geld dafür ausgeben, und meistens schmeckte es auch besser. Das war richtig viel wert. Und das ist es auch für die Menschen hier. Brot ist richtig viel wert. Satt werden, kostenlos, frei, geschenkt. Unglaublich viel wert. Und danach suchen sie, und Jesus durchschaut das. Die Menschen fragen ihn: Jesus, bist du hier, um wieder Brot zu machen? Passieren noch mehr Wunder? Und er sagt ihnen: Hört mal, ihr seid ja gar nicht hier, um Wunder zu sehen. Ihr wollt ja einfach nur was in den Magen haben. Dabei versteht ihr nicht, dass es bei Wundern um was ganz anderes geht. Bei Wundern, die auch Zeichen genannt werden, geht es immer darum, worauf sie hinweisen und nicht um die Dinge an sich. Die Dinge an sich sind gut, aber es geht um was anderes. Das ist wie mit Straßenschildern. Es geht nicht darum, dass irgendwo einfach ein Straßenschild steht, egal welche Bedeutung es hat. Es geht darum, welche Bedeutung es hat und was darauf steht und worauf das Schild hinweist. Wenn da steht, hier ist eine Abbruchkante und sie werden ins Wasser fahren, wenn sie weiterfahren, dann ist es sehr wichtig, darauf zu achten, worauf das Schild hinweist. Und so ist es auch mit den Wundern und den Zeichen. Und Jesus sagt, ihr Menschen, ihr versteht das gerade ganz falsch. Es geht nicht ums Brot. Es geht um das, worauf es hinweist. Und er lässt schon mal ganz leicht anklingen, worum geht es eigentlich? Worauf weist es eigentlich hin? Es geht um Speise für das ewige Leben. Speise, die nicht vergänglich ist. Und es geht um den, der sie gibt. Den Menschensohn. Verrücktes Wort. Und wie es damit weitergeht, lesen wir in der nächsten Textstelle. Vorher aber, denke ich, ist es wichtig, sich zu fragen, was fragt Jesus hier uns? Was sagt das uns in diesem Text? Denn diese Fragen und diese Aussage, die Jesus an die Menschen tut, euch geht's doch gar nicht um das, was die Wunder anzeigen, sondern euch geht's ums Brot. Diese Frage, die können auch wir uns gefallen lassen. Wo geht's uns in unserem Glauben vielleicht häufiger um das, was bequem ist und was es uns bringt hier in der Welt und um die schönen und die guten Aspekte und darum, dass wir vielleicht auch etwas bekommen und daraus ziehen und dann vielleicht doch nicht so häufig um eine Wahrheit, die dahinter steckt, um Speise, die fürs ewige Leben ist. Und halten wir dieses Wissen, dass es etwas Wichtigeres gibt als das, was wir hier in der Welt haben, als das, was wir essen können und was uns sprichwörtlich den Magen füllt, halten wir dieses Wissen in unseren Köpfen warm? Weiter im Text, 28 bis 33. Die Menschen haben jetzt verstanden, okay, es darf uns nicht ums Brot gehen, das findet Jesus nicht besonders gut. Weiter geht's. Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Wieder ein ganz spannender Text. Die Menschen haben also verstanden, okay, wir müssen irgendwie anders an Jesus rangehen. Es geht irgendwie darum, Gott zu gefallen. Ja, ja, darum geht's. Und deswegen fragen wir ihn: Wie können wir das denn machen? Gott gefallen. Jesus, gib uns eine Liste, was wir machen können. Und das fragen wir heute auch oft. Was müssen wir als Christen alles machen? Morgens in der Bibel lesen, mittags auf der Arbeit ein Zeugnis abgeben und einen Menschen bekehren, meinen alten Menschen ausziehen und Gott den Meißel an meinen Charakter ansetzen lassen, abends in den Bibelkreis gehen und am Wochenende auf eine Freizeit zur Vertiefung der Geschlechtsregister in 1. Mose zu gehen. Und versteht mich nicht falsch, all diese Sachen können gut sein. Es kommt immer auf unseren Umgang mit den Dingen ab, ob wir in eine Abhängigkeit von diesen Dingen kommen oder ob sie uns frei machen und uns auch wirklich weiterhelfen. Aber Jesus sagt hier erstmal was ganz anderes auf diese Frage. Die Menschen fragen: Was müssen wir tun, um Gott zu gefallen? Und Jesus' Antwort dreht die Frage direkt um. Er antwortet gar nicht wirklich auf diese Frage, sondern er sagt: Nicht du musst was tun, sondern Gottes Werk ist es. Er redet als erstes davon, dass Gott etwas tut und nicht die Menschen. Er geht gar nicht auf diese Frage ein. Gottes Werk ist es, dass Menschen dem glauben, den er gesandt hat. Und das finde ich so ein schönes Werk. Das ist richtig gut. Und wenn du mal aufstehst und dich wirklich fragst, was ist meine Aufgabe als Christ, dann sage ich dir jetzt: Steh auf und lass dir morgens mal genügen, du als Christ, dass du an Jesus glaubst. Und damit ist Gottes Werk an dir vollbracht. Denn das ist Gottes Werk. Du glaubst an Jesus, dass es ihn gab, was er sagt und getan hat. Gottes Werk ist genau das. Und sicher, da hängt viel Theologie dran und alles, was Paulus gesagt hat und Heiligung und alles, was wir denken. Aber wenn wir mal einen Minimalanspruch daran stellen, was ist die Grundlage, das kleinste, wichtigste, dann ist es, dass wir dem glauben, den Gott gesandt hat. Und es ist eine gute Übung, sich auch daran mal genügen zu lassen. Und auch zu sagen: Nicht ich muss tun, um Gott zu gefallen, sondern Gottes Werk ist es und er tut zuerst. Und die Menschen im Bibeltext, die denken jetzt: Aha, okay, wir müssen nichts tun und das ist richtig gut. Aber Moment mal, Jesus, stimmt, wir müssen glauben, ja richtig, aber wenn wir glauben wollen, dann war das früher immer so, dass wir Brot bekommen haben. Ah, es geht doch nochmal ums Brot, hey. Also das ist wirklich wichtig, merken wir, für die Menschen. Sie wollen irgendwie dieses Brot. Sie wollen wieder das Zeichen von Jesus haben. Wir glauben dir erst, wenn du uns Brot gibst. Und abermals sagt Jesus: Ach, liebe Menschen, es geht nicht ums Brot, wenn ihr nur wüsstet. Es geht ums wahre Brot und ums ewige Leben. Wir gehen im Text weiter, Vers 34. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot, also Brot des ewigen Lebens. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und jetzt erinnern wir uns an das Straßenschild vom Anfang. Jesus sagt, es geht nicht um die Wunder an sich, sondern auf das, worauf sie hinweisen. Und er offenbart sich uns und sagt, sie weisen auf mich hin. Sie weisen auf Jesus hin. Er ist das Brot des Lebens. Er sagt den Menschen, vergisst das Brot, vergisst euren Hunger. Denkt an das Brot des Lebens. Denkt daran, dass wenn ihr sterben werdet, ihr verloren seid. Denkt daran, dass Gott euch ewiges Leben schenken kann und euch über den Tod hinweg helfen will. Er will in Beziehung zu euch sein, will euch nahe sein, er will euch befreien. Und das ist unglaublich schön. Das ewige Leben, das ist der Hammer. Und ich muss aber sagen, mir liegt so ein Jucken im Hinterkopf, denn da muss man noch sagen, ja, aber das ewige Leben und der christliche Glaube, klar, ist schön und gut, aber damit kann man ja nicht wirklich argumentieren, denn das kommt ja erst nach dem Tod und das ist ja nur eine Vertröstung und das ist doch irgendwie, hat das ewige Leben einen schlechten Ruf. Aber ich denke mir da, Moment mal. Ich glaube, wir Menschen haben noch nicht die Unsterblichkeit erreicht. In keinem Bereich unseres Lebens. Klar, man kann sich im Internet verewigen, Denkmäler hinterlassen, aber man kann nicht dem Tod entgehen. Und das ist so. Der Tod ist und bleibt der letzte wirkliche Feind des Menschen. In meinem Gemeindepraktikum in Gummersbach durfte ich mit meinem betreuenden Pastor eine Frau besuchen der Gemeinde, die sehr, sehr krank war. Und wir haben sie begleitet. Und oft hatte sie Todesangst. Und bei solchen Besuchen erlebt man ganz verschiedene Dinge. Manchmal merkt man, die Menschen, die sind wirklich friedlich und wissen, bald werden sie bei ihrem Schöpfer sein, bei ihrem liebenden Vater. Und auf der anderen Seite erlebt man Menschen, die wirklich, wirklich schwere Angst haben vor der großen Einsamkeit des Sterbens. Und der Glaube gibt Hoffnung dafür, aber trotzdem bleibt der Tod ein Feind. Wie könnte ich also davon absehen, dass wir im christlichen Glauben die Hoffnung haben, dass genau dieser Feind seinen Stachel verloren hat, indem Jesus sagt, ich bin das ewige Leben. Das ist eine unglaublich gute und wichtige Botschaft. Das können wir gar nicht überschätzen. So groß ist die Botschaft vom ewigen Leben. So groß ist die Botschaft vom Sieg über den Tod. Das ist eine unglaublich hoffnungsvolle und tröstende Botschaft. Für Menschen, die sterben oder für Menschen, die Angehörige verlieren und den Glauben nicht kennen, für die ist keine Hoffnung da. Da ist kein Trost. Es gibt keinen danach. Es gibt keine Möglichkeit, dass es besser wird. Und deswegen ist das hier Kernbotschaft unseres Glaubens. Unglaublich wichtig und nicht zu vernachlässigen. Niemals dürfen wir davon schweigen, dass im christlichen Glauben die Hoffnung liegt und der Glaube begründet liegt, dass nach dem Tod ewiges Leben bei Gott kommt. Und jetzt sehen wir auch, auf welcher Ebene die Jahreslosung gemeint ist. Es geht nicht ums Gebet, es geht nicht darum, Jesus örtlich zu suchen, es geht um die Frage deines Heils, deiner Rettung, deines Zustandes in der Welt. Und wenn wir merken, wir müssen im Angesicht des Todes Angst haben und verzweifeln und wir denken, es gibt keinen Ausweg, und wenn wir merken, wir selbst, wir sind so schwierig manchmal und wir verletzen andere Menschen und wir laden irgendwie Schuld auf uns in unserem ganzen Alltag und darüber in Verzweiflung kommen und in Selbstzweifel, Selbstanklage, manchmal sogar Selbsthass, dann hören wir die Jahreslosung und wir merken, der Weg zu Jesus ist immer offen. Wir können immer zu ihm kommen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu uns Menschen. Wenn Menschen mit uns in Beziehungen leben und uns immer wieder enttäuschen, dann geben wir denen vielleicht eine zweite Chance, vielleicht eine dritte Chance, vielleicht eine vierte Chance, aber dann ist vorbei. Dann haben sie verspielt und irgendwann müssen wir uns selber schützen, weil wir verletzlich sind auch, weil wir aufgerieben werden durch solche Beziehungen und wir sehen manchmal Menschen, die wirklich immer wieder Chancen geben, obwohl sie es vielleicht gar nicht mehr sollten, weil es fühlt sich langsam ungesund an. Aber so sind Menschen und so ist Jesus nicht. Bei ihm gibt es unendlich viele Chancen, zu ihm zurückzugehen, ihn zu enttäuschen und wieder zurückzukehren. Er ist barmherzig, voller Geduld und gibt alle Chancen dieser Welt. Und das heißt, die Überschrift des Jahres mit dieser Jahreslosung läutet ein Jahr der Gnade ein, des Glaubens und des Wissens, dass es der Glaube an Jesus ist, der das Werk Gottes beschreibt, der uns die Hoffnung über den Tod hinaus gibt und der uns beweist, wir haben einen guten und barmherzigen und liebenden Gott. Geht also in dieses Jahr mit dem Glauben an Jesus, mit dem Wissen um seine Gnade für euch, und so wie er uns gnädig ist, geduldig ist, barmherzig ist, so seid ihr mit euch selbst geduldig und barmherzig und mit euren Mitmenschen. Denn Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Amen.
Wir sammeln jetzt die Kollekte ein und Arne und Christian haben sich bereit erklärt, das zu tun. Wir machen das jetzt etwas anders als früher. Wir machen das so, dass immer zwei Leute durch die Reihen gehen. So, dann müsst ihr diesen Klingelbeutel nicht immer weitergeben, sondern im Grunde dann vor euch die Kollekte entgegennehmen. Ja. Dürft ihr.
Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück, doch wo immer ich hingehe, geht's mal fort, mal zurück. Ich seh mich nach Frieden, was ich auch tu, am Ziel der Suche stehst du. Mein Freudenschenke, mein Heimatgeber, mein Glücklich mache und mein Schuld vergebe, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebespender bist du. Du tust im Himmel meiner Seele gut und du tust, was balsam auf die Wunde tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in dir verliere, in dir verliere.
Meine Sehnsucht nach Liebe ist täglich da, doch ich kann nirgends finden, was ich bei dir sah. Meine Schuld braucht Vergebung, was ich auch tu, am Ende des Lebens.
Mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebespender bist du. Du tust im Innern meiner Seele gut und du tust, was balsam auf die Wunde tut. Und du suchst mich, wenn
nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren. Und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund, und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deiner Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich. In deiner Gegenwart, nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden, mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst. Und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich. Nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich. In deiner Gegenwart, Herr, ich bin nicht für dich, bin noch so weit weg von dir. Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. In deine Gegenwart, Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich. In deiner
Das wünschen wir uns einfach, dass wir von dir berührt werden. Herr, ja, die Frau mit dem Blutfluss, die wollte dich berühren und erlebt einfach, dass du sie anrührst, dass du sie heilst. Herr, dass du sie wahrnimmst und dass du sie sogar ansprichst. Herr, du hast gesagt, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinauswerfen, den wirst du nicht hinausstoßen, Herr, der hat bei dir ein Zuhause und den nimmst du an. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass das deine Zusage an uns ist. Ja, deine Zusage an uns, die nicht so sehr von unserer Leistung abhängt, sondern von dem, was du schon längst in unserem Leben getan hast, nämlich, dass wir überhaupt glauben können, weil du es uns ins Herz hineingelegt hast. Jesus, ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns begegnet und der mit uns unterwegs ist.
Wenn du sprichst, alles ist möglich, wenn du hier bist. Es bleibt, wie es ist, wenn dein Name unser Leben ist. Wunder geschehen, wenn du sprichst. Alles ist möglich, wenn du hier bist. Nichts bleibt, wie es ist, weil dein Name unser Leben ist.
Wir lieben deinen Namen.
Aktuellen Informationen aus dem Gemeindeleben entnehmt ihr am besten den Mittwochsnachrichten. Die werden einmal in der Woche per E-Mail verschickt. Jetzt kommen wir auch so langsam wieder in den Alltag. Die Feiertage sind vorbei. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, auf die Videos, die die Pastoren machen, was das Thema Aufgaben, Aufgabenverteilung anbelangt. Also sehr sehenswert, vor allen Dingen bis zum Ende, bis die Takeouts kommen. Die wichtigste Ansage ist vielleicht, dass Lasse und Judith nächste Woche im Urlaub sind. Das ist der erste Urlaub. Er sei euch sehr gegönnt. Wir wünschen euch als Gemeinde eine gute Erholung. Wir hoffen, dass sie nicht ganz so extrem ausfallen muss, ne, weil wir so anstrengend sind. Aber wir wünschen euch eine gute Zeit, auch zu zweit. Und freuen uns dann, wenn ihr übernächste Woche am Dienstag wieder an dem Start seid. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt und wir wollen uns unter den Segen stellen. Ich bitte euch dazu aufzustehen und der Segen wird euch uns durch die Anbetungsband zugesungen.
Gottes Segen. Ich wünsche dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen.
Ich wünsch dir Gottes Segen.
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich wünsche euch eine gute Woche und ein gutes Jahr 2022. Schönen Sonntag.